Wow, was für ein Lied. Führ mich an dein Kreuz. Mit so Tiefgang, mit so viel Aussage. Ja, guten Morgen von meiner Seite noch zu diesem Abendmahlsgottesdienst, den wir heute feiern wollen. Ihr feiert diesen Abendmahlsgottesdienst ja nicht wie üblich, wie Caroline schon gesagt hat, am ersten Sonntag im Monat, sondern integriert, sondern bewusst mal heute zu dem Thema Abendmahl. Uns ist das Thema Abendmahl einfach mal wieder wichtig geworden, dass wir mal drüber nachdenken, was bedeutet es. Als ich vor vielen Jahren nach Selb in die Gemeinde kam, gab es am Sonntag noch eine sogenannte erste und zweite Stunde. Manche hier aus der Gemeinde werden sich vielleicht noch daran erinnern. Die zweite Stunde war eben ein Predigtgottesdienst mit Lied, Gebet, Predigt, Lied und wieder Gebet. Und die erste Stunde, das war immer eine Abendmahlsfeier. Und da ich eben nicht aus einem freikirchlichen Hintergrund gekommen bin, war es etwas total völlig Neues für mich. Etwas Ungewohntes. Ich kam aus der Landeskirche und da feiert man das Abendmahl eben maximal einmal im Monat, zumindest bei mir, und dann nicht eine ganze Stunde. Aber glücklicherweise hatte ich ja Verbindungen dann zum Gemeindeleiter bekommen und konnte ihn da alle meine Fragen dazu stellen. Und er konnte mir das auch gut erklären. Und natürlich waren es dann auch diese Fragen: Warum feiere ich das Abendmahl jede Woche? Warum ist es anders als in anderen Kirchen? Also Fragen über Fragen. Es war interessant zu erfahren, dass diese Gemeinderichtung das Abendmahl als identitätsstiftend ansah. Denn Anfang des 19. Jahrhunderts wurden in Irland, genauer gesagt in Dublin, eben gläubige Menschen aus verschiedenen Kirchen zusammen als Verbundenheit das Abendmahl feiern. Es war aber nicht möglich, in einer der vorhandenen Kirchen, und sogar da war es auch sehr streng verboten, mit Altgläubigen aus anderen Kirchen Abendmahlsgemeinschaft zu haben. Es war ihnen aber trotzdem so wichtig, und sie taten es. Das führte teilweise zum Ausschluss aus der jeweiligen Kirche, beziehungsweise Menschen wollten dann auch nicht mehr einer Kirche angehören, die das nicht mehr duldete. Eigentlich sollte dadurch keine neue Gemeindebewegung entstehen, aber um trotzdem Gottesdienst feiern zu können, traf man sich weiterhin, was auch nicht unbemerkt blieb. Dies war nicht nur so in Irland, sondern auch zeitgleich in England. Eine der größten Versammlungen gab es in Plymouth. Deshalb wurden die auch die ersten, die sich dort versammelt haben, Plymouth Brethren bezeichnet. Also übrigens der Name Brüder oder Brüdergemeinde, Brüderbewegung, zu dem man es gehört, kamen von außerhalb. Man hat sich diesen Namen nicht selber gegeben, sondern wir wurden so von Außenstehenden genannt, weil sich diese Gemeindebewegung, die Richtung eigentlich überhaupt keinen Namen gegeben hatte. Aus diesem schlichten Treffen zum Abendmahl und Predigtgottesdienst wurde eine richtige Erweckungsbewegung, die auch 1850 nach Deutschland kam. Und ein Satz prägte schon immer diese junge Gemeindebewegung. Und er steht in Matthäus 23, Vers 8, und da lesen wir: Einer ist euer Meister, ihr aber seid Brüder. Und dieses Brüder bezieht sich auf das Bruderschaftliche, dieses Geschwisterliche. Also, ja. Einer dieser Begründer war auch der Waisenhausvater von Bistel, vielleicht kennen ihn manche, Georg Müller, der in seinem Leben über 10.000 Waisenkinder versorgte und nie auch einen Menschen um Spenden oder Unterstützung bat. Sondern allein eben zu Gott betete und sagte: Ich habe so viele Kinder, Herr, schick mir Essen, schick mir Geld. Ja. Und Gott stellte sich dazu. Auch der Missionar Hudson Taylor, einer der ersten Missionare, der nach China ging, um den Chinesen das Evangelium zu bringen, war einer, der sich zu dieser Bewegung zählte. Also Diakonie und Mission war eigentlich von unseren Bewegungen schon immer ein zentrales Anliegen. Es stand schon immer im Mittelpunkt. Doch zurück zur Mahlfeier. Vom Anfang an stand bei den Brüdergemeinden das sogenannte Brotbrechen im Mittelpunkt des Gemeindelebens. Brotbrechen. Was heißt es? Brotbrechen deshalb, weil Jesus selbst davon sprach. In Markus 14, Vers 22 lesen wir: Und als sie aßen, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: nehmt, das ist mein Leib. Beim Abendmahl begegnet man den gekreuzigten und auferstandenen Herrn in besonderer Weise. Durch Anbetungslieder, Gebete und Schriftlesungen erinnert man sich an den stellvertretenden Tod Jesu für die sündigen Menschen. Im Abendmahl soll auch die Einheit des Leibes Christi sichtbar werden, sodass nur Gläubige zum Brotbrechen eingeladen sind. Hier ist die Mitte des Gemeindelebens die vollkommenste Verbindung zum Herrn der Gemeinde gegeben. Und so feiert man auch in vielen Gemeinden der deutschen Brüderbewegung auch heute noch jeden Sonntag so das Abendmahl. Und so war es eben auch, als ich Mitte der 80er Jahre hier nach Selb kam. Zuerst fremd, aber dann bewegte mich immer mehr und mehr die Tiefe, die bei diesem Mahl entstehen kann. Für mich persönlich ist es ein Bewusstmachen, was Jesus für mich getan hat. Dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, die Menschen gelehrt hat, für unsere Schuld und Sünde am Kreuz zu sterben. Und das löst eben bei mir tiefste Dankbarkeit und Anbetung aus. Durch die Mahlfeier sehe ich, wer ich war und wer ich jetzt sein darf. Ein Kind Gottes. Deshalb ist die Mahlfeier auch stark evangelistisch, weil man sich bewusst macht, was alles geschehen ist. Und es kam auch vor, dass sich Menschen während einer Mahlfeier, die dazu kamen, sich auch bekehrten. Diese bewusste Zeiten auch des innerlichen Vorbereitens aufs Abendmahl hat mir persönlich sehr bei meiner Beziehung zu Gott und den Menschen geholfen.
Wir haben gerade eben von Matthias gehört, warum das Abendmahl gerade für uns Brüdergemeinden so wichtig ist. Es gehört einfach bei uns zur Identität dazu. Diese Gemeindebewegung ist daraus entstanden, dass sie Abendmahl gefeiert haben. Aber wissen wir darum schon, worum es eigentlich geht? Wir haben unterschiedliche Begriffe gehört, Abendmahl, Gemeinschaftsmahl, Abendmahlsfeier, erste Stunde, Brotbrechen. Was genau hat sich Jesus dabei gedacht? Dazu gucken wir uns jetzt den Text aus Lukas 22, die Verse 7 bis 23 an. Da heißt es, dann kam der erste Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste. Jesus gab seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag: Geht und bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Abendmahl feiern können. Wo sollen wir denn das Fest vorbereiten? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, das er betritt. Dem Besitzer des Hauses sollt ihr sagen: Der Lehrer lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Bereitet dort alles Weitere vor. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Dann bereiteten sie das Passahmahl vor. Als die Stunde für das Passahmahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passahmahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passahmahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot. Er dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Aber euch muss klar sein, hier mit mir am Tisch ist der Mann, der mich verrät. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es ihm von Gott bestimmt ist, aber wehe seinem Verräter. Bestürzt fragte einer den anderen: Wer von uns könnte so etwas tun? Was ist das Abendmahl grundsätzlich? Ganz einfach rangegangen, es ist ein festliches Abendessen gewesen. Jesus feiert das Passamahl mit seinen Jüngern. Das war ein Fest, das von Gott im Alten Testament angeordnet wurde, damit die Familien zusammenkommen und sich erinnern, wie Gott das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt hat, gerettet hat. Und Jesus deutet die für Juden bekannten Symbole im Passa neu auf sich. Er gibt so den Symbolen eine neue Bedeutung. Und darüber hinaus macht Jesus auch deutlich, dass das letzte Abendessen mit seinen Jüngern sein wird, bevor er am Kreuz schlussendlich stirbt. Und daher ist das, was er hier sagt, ungeheuer wichtig. Es ist die letzten Worte einer Person sozusagen, sind meistens nicht irgendwas Belangloses, wenn es einem bewusst ist. Dann sagt man nicht, du hast den Herd ausgemacht, sondern das, was jetzt kommt, ist ihm unheimlich wichtig. Was können wir also heute von diesem ersten Abendmahl lernen? Das Erste, was wir lernen, ist, das Abendmahl braucht Vorbereitung. Es findet nicht wie ein normales Abendessen im Alltag statt. Die Juden haben damals vor dem Passafest einen zusätzlichen Feiertag geschaffen, um dieses Fest vorbereiten zu können. Jesus lässt ja auch, wir würden vielleicht heute sagen, einen Partyraum vorbereiten, wo er mit seinen Jüngern das Passamahl einnehmen kann. Er selbst bereitet das vor, er überlässt das nicht dem Wirt oder irgendjemand anderem. Er denkt daran, dieser Raum, das Essen muss vorbereitet werden. Die Jünger Petrus und Johannes folgen quasi nur der Spur, dem Plan, den Jesus ihnen vorbereitet hat. Und damit ist klar, Jesus ist der Einladende. Er ist der Gastgeber beim Abendmahl und das war bei seinen Jüngern damals so und gilt auch noch heute. Jesus zeigt uns damit, dass er sich um uns sorgt, er versorgt, er kümmert sich um uns, er will uns nahe bringen, was es heißt, in einer Beziehung zu ihm zu leben, was es heißt, was er für uns getan hat. Der Raum und das Essen müssen vorbereitet werden, genauso wie wir jetzt wissen, dass das hier nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass es irgendeine Person gab, die das vorbereitet hat. Aber ist es damit schon mit der Vorbereitung getan, das bereitzustellen? Das Zweite, was wir hier lernen können, ist, dass das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl ist. Jesus feiert, und das muss uns bewusst sein, hier ein Familienfest, aber er feiert es ja nicht mit Maria und seinen Brüdern, sondern er feiert das mit seinen Nachfolgern, mit seinen Jüngern. Und er macht damit deutlich, dass für ihn die Familie seine Nachfolger sind. Diejenigen, die dem glauben, was er sagt. Das ist seine Familie. Und somit gehören die Jünger nicht nur zu Jesus, sondern auch zueinander. Das Besondere, und deswegen habe ich diesen letzten Vers auch noch gelesen, ist, er sitzt da nicht mit perfekten Nachfolgern. Er sitzt da nicht mit superheiligen Christen oder Jüngern. Jesus sitzt da mit Sündern. Jesus sitzt mit den Menschen am Tisch, einer wird ihn verraten. Und wenn wir ehrlich sind, alle anderen genauso. Alle anderen verlassen ihn in dem Moment, wo er sie am meisten braucht. Jesus feiert mit Menschen, die weiterhin Fehler machen. Jesus feiert das Abendmahl mit Ecken und Kanten. Mit Menschen, die nicht perfekt sind. Und das gilt auch noch für uns heute. Durch den Glauben an Jesus sind auch wir Familie von Jesus. Wir gehören zur Familie Gottes. Das bedeutet einmal, dass wir fest zu Jesus gehören, wenn wir das annehmen. Das bedeutet aber auch, dass wir fest zusammengehören. Nicht durch Abstammung, sondern durch Überzeugung. Nicht, weil wir das perfekte Leben führen, sondern weil er es geführt hat und es uns zugute rechnet. Jesus hat alles für seine Nachfolger, für uns getan, und das hat Folgen. Er möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm und auch untereinander pflegen und so führen, wie es ihm entspricht. Und da kommt auch der nächste Aspekt und der meiner Meinung nach wichtigste Aspekt bei der Vorbereitung zum Abendmahl zum Tragen. Denn wenn wir solche Beziehungen führen wollen zu ihm, aber auch untereinander, dann braucht das Vorbereitung. Paulus stellt das später noch in den Vordergrund. Wir müssen nicht nur den Tisch und den Kelch oder Becher oder hier die Brote vorbereiten. Ja, das braucht es alles, sondern wir müssen uns und unsere Beziehung vorbereiten, uns selbst vorbereiten. Für Jesus steht die Gemeinschaft im Vordergrund. Zunächst mit ihm selbst, aber dann auch untereinander. Und deshalb müssen wir in diese Beziehung investieren und sie auch hinterfragen. Was heißt das? Es heißt, wir müssen uns fragen, jeder ganz persönlich, wie sieht meine Beziehung zu Jesus aus? Habe ich überhaupt eine Beziehung zu ihm? Ist sie gut? Treffen wir uns regelmäßig oder ist das eher so ein entfernter Verwandter, den man auf Hochzeiten und Beerdigungen trifft? Wie sieht meine Beziehung zu Jesus wirklich aus? Kenne ich ihn? Interessiert er mich? Das Abendmahl ist Ausdruck dieser Beziehung zu Jesus und deswegen macht es auch nur Sinn, wenn ich am Abendmahl teilnehme, wenn ich diese Beziehung habe. Alles andere wäre Unsinn. Und in Bezug auf alle anderen müssen wir uns die Frage stellen, wie denke ich von mir? Wie denke ich von den anderen? Bin ich der Meinung, dass die anderen schlechter sind wie ich? Bin ich die Meinung, dass ich muss mal an dem rumkritteln, das musst du besser machen, das musst du besser machen, dann bist du würdig? Wie denke ich darüber? Bin ich mir meiner Abhängigkeit zu Jesus bewusst und bin einfach nur dankbar, dass ich auch dabei sein darf? Oder meine ich, die anderen beurteilen zu dürfen? Habe ich gerade Streit mit jemandem? Steht da was zwischen mir und meinem Mitchristen, mit dem ich gemeinsam das Abendmahl feiere? Gibt es da eine Missstimmung, die ich ausräumen kann und sollte? Wenn das Abendmahl ein Gemeinschaftsmahl sein soll, dann müssen meine Beziehungen zu Gott und zueinander, miteinander vorbereitet werden. Und zwar nicht nur jetzt am Sonntag kurz vor dem Abendmahl, da ganz besonders, sondern schon in der ganzen Woche in meinem Leben davor. Es geht hier nicht um den Schein, nicht um einen kurzen Moment, sondern um ein ganzes Leben. John MacArthur schreibt in seinem Buch The Ultimate Priority, also die ultimative Priorität. Wenn unsere gemeinsame Anbetung nicht der Ausdruck unseres persönlichen Anbetungslebens ist, ist sie inakzeptabel. Wenn du denkst, du könntest leben, wie du willst und dann am Sonntagmorgen in die Kirche gehen und die Anbetung mit den Heiligen anschalten, irrst du dich. Der Glaube an Jesus Christus ist kein Teil unseres Lebens. Er betrifft jeden Bereich. Und das gilt vor allem für unsere Beziehung. Als drittes lernen wir noch aus diesem ersten Abendmahl, dass das Abendmahl ein Symbol ist. Es geht nicht darum, dass Jesus Abend isst mit seinen Jüngern. wenn er 3 Jahre lang mit denen rumgezogen ist, rumgegangen ist, gelebt hat, wenn die recht häufig miteinander Abend gegessen haben. Also es ist nicht nur eine reine Nahrungsaufnahme. Und was spannend ist, wenn wir Jesus beobachten, beim Abendmahl passiert kein Wunder. Der hat häufig Wunder getan, der hat Menschen geheilt, der hat Sachen vermehrt. Da ist nicht die Rede davon, aus dem einen Kelch wurden 7. Es ist kein Wunder. Und auch die Vergebung der Sünden passiert nicht dadurch, dass wir hier Brot zu uns nehmen oder dass wir aus einem bestimmten Becher trinken. Das hat Jesus am Kreuz getan. Das Passamahl war von Gott als Symbol gegeben, als Zeichen, und Jesus führt das im Abendmahl weiter. Erfüllt aber die Zeichen mit einer neuen Bedeutung. Es geht zwar nach wie vor um die Rettung, aber eben nicht mehr nur um die Rettung aus Ägypten heraus als Erinnerung, sondern um die Rettung aus unserer Sklaverei der Sünde. Aus der Rettung, dass wir keine Beziehung zu Gott haben können, dass wir tot für die Beziehung zu ihm sind. Das Abendmahl symbolisiert das Ende der Trennung zwischen Gott und Mensch. Und zur genaueren Bedeutung sagt der Matthias nachher noch was, kurz bevor wir das Abendmahl nehmen. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir aus diesem Text, aus diesem ersten Abendmahl von Jesus lernen können. Das erste ist, das Abendmahl muss vorbereitet werden. Das zweite ist, es geht Jesus um Gemeinschaft. Und das dritte, das Abendmahl ist ein Symbol. Jetzt stellt sich die Frage an uns, wer darf denn daran teilnehmen? Zum einen, und das ist logisch, macht es nur Sinn, dass jemand daran teilnimmt, der eine Beziehung zu Jesus hat. Wenn wir mit diesem Abendmahl was symbolisieren sollen, dann muss ich ja hinter dem stehen, wofür es das Zeichen ist. Das macht keinen Sinn, wenn ich das nehme und gar keinen Bezug dazu habe. Das ist überflüssig. Nur dann, wenn ich glaube, dass Jesus für mich und meine Schuld persönlich gestorben ist und auferstanden ist und ich dadurch eine Hoffnung habe, dann macht es Sinn, auch an diesem Abendmahl teilzunehmen. Zu anderen legt aber Jesus auch den Fokus auf unsere Beziehung untereinander, also zu uns Nachfolgern von ihm. Er sagt im Anschluss an diesen Text, den wir gelesen haben, wie seine Nachfolger miteinander umgehen sollen. Er sagt, sie sollen einander dienen, einer für den anderen da sein, keiner soll besser von sich als von den anderen denken. Und wenn dem so ist, dann entspricht die Beziehung untereinander der Vorstellung von Jesus. Und das ist auch, was Paulus als Ausschlusskriterium im Korintherbrief schreibt. Im 1. Korinther, im Kapitel 11, in den Versen 20 bis 22 und 33 bis 34 heißt es: Was ihr in euren Gottesdiensten feiert, ist gar nicht das Mahl des Herrn. Denn anstatt miteinander zu teilen, isst und trinkt jeder das, was er selbst mitgebracht hat. So bleibt der eine hungrig und durstig, während der andere sich betrinkt. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen konnten? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür noch loben? In diesem Punkt kann ich das ganz gewiss nicht tun. Darum, meine Brüder und Schwestern, nehmt aufeinander Rücksicht und teilt das Essen miteinander, wenn ihr zusammen das Abendmahl feiert. Wer hungrig ist, soll vorher zu Hause etwas essen. Sonst bringt euch dieses Mahl nicht Gottes Segen, sondern seine Strafe. Alles andere werde ich regeln, wenn ich bei euch bin. Wenn es mir nur um mich geht, dann verfehle ich den Sinn beim Abendmahl komplett. Es geht nicht darum, allein für mich das Beste rauszupicken, sondern es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir nicht uns selber erheben, sondern dass wir das aus einer Gemeinschaft heraus tun, wie Jesus sie sich vorgestellt hat. Ein Miteinander, das beispielhaft für die Gemeinschaft mit Jesus Christus ist. Eine Gemeinschaft, die diesen Begriff der Beziehung zu Gott Ehre macht. Paulus schreibt von diesem Miteinander im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt, und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil. Jeder von euch soll das Wohl des anderen im Auge haben. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Und das sagt Paulus ja jetzt nicht nur in Bezug auf das Abendmahl, ja, so die 10 Minuten vorher sollte unser Miteinander so aussehen, sondern auf die generelle Nachfolge von Jesus hin. Ich fasse zusammen. Das Abendmahl ist immer ein Blick nach vorn und auch zurück. Auf der einen Seite gehen wir in uns und prüfen uns. Wir sind dankbar für die unverdiente Gnade, und das, was uns bewusst sein darf und muss, ist auch, dass sie notwendig war. Das Bewusstmachen dessen, was es Jesus gekostet hat, mich zu erlösen. Das ist wichtig, uns das bewusst machen. Aber es ist eben auch die unglaubliche Freude darüber, dass ich dabei sein darf. Dass ich aus Dankbarkeit und einfach aus Gnade mit dazugehören darf. Dass ich an dieser Familienfeier teilnehmen darf. Das Abendmahl ist aber auch Ausdruck unserer Abhängigkeit von Jesus. Er ist der Geber, nicht wir. Wir sind die Empfänger. Es sollte uns bewusst werden, dass wir ohne Jesus nichts können und dass wir ihn für alles brauchen. Aber da er uns alles gibt, ist uns nichts unmöglich. Es ist zugleich eine Erinnerung und eine unglaubliche Erleichterung für uns. Es hängt nicht von mir ab, dass diese Beziehung zu Gott stattfinden kann, weil wenn es von mir abhängt, dann funktioniert es nicht, sondern Jesus hat alles gegeben. Er selbst hat die Vorbereitung zu diesem Festmahl übernommen. Nach diesen Überlegungen zum Abendmahl möchte ich euch jetzt auch bewusst einen Moment Zeit geben, wo ihr euch selber innerlich vorbereitet auf das Abendmahl. Stellt euch die Fragen: Bist du im Reinen mit Gott? Wenn nicht, dann nutzt die Zeit und bete im Stillen zu ihm, um das in Ordnung zu bringen. Hast du ein Problem mit deinen Geschwistern im Glauben? Wenn ja, dann sag es Gott, bring das in Ordnung und nutz auch danach die Zeit, vielleicht heute Nachmittag oder wann anders, um das in Ordnung zu bringen. Lass dir dieses Gemeinschaftsmahl, lass dir das zu einem Anstoß sein, in gesunden und guten Beziehungen zu leben, wie Jesus sich das vorgestellt hat. Jesus Christus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns, dass wir dir so wertvoll sind, dass du uns so sehr liebst, dass sich das gar nicht genug kosten konnte, dass du alles dran gegeben hast, dich selbst, dass du gestorben bist, um die Sünde, um das, was zwischen uns und Gott, zwischen uns und dir steht, wegzuräumen. Ich danke dir, dass du das getan hast, dass du das auf dich genommen hast. Und ich danke dir, dass wir dabei sein dürfen, dass du uns zu deiner Familie hinzuzählst. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir ja das jetzt auch feiern können und dass das die Folge hat, dass wir in einer guten und gesunden Beziehung zu dir, aber auch zueinander stehen können. Ich danke dir, dass du unsere Lieblosigkeiten wegnimmst, dass du in guten und gesunden Beziehungen leben können, die dich ehren. Ich bitte dich, dass du das jetzt nicht nur uns heute Morgen bewusst machst, sondern auch in der ganzen Woche, dass wir das widerspiegeln. Amen. Bevor wir jetzt das Abendmahl feiern, erklärt Matthias noch die Symbole dabei.
Ja, wir haben jetzt viel über das Abendmahl gehört und auch was es bedeutet. Weil interessanterweise möchte ich noch anmerken, dass zu der Mahlfeier in unserer Gemeindebewegung viele Anbetungslieder auch geschrieben wurden. Deswegen wurde auch die Mahlfeier oft auch als Anbetungsstunde bezeichnet. Ja, im Mittelpunkt des Abendmahls steht natürlich Jesus, der uns den Auftrag gegeben hat, dies zu tun, bis er wiederkommt und uns auch an ihn zu erinnern. Wir feiern dieses Abendmahl als Gedächtnismahl, so wie es sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir verstehen das Brot und den Kelch als Symbole, nicht als tatsächlichen Leib und Blut Christi, das wir zu uns nehmen. Das Brot, das wir essen, symbolisiert den Leib Christi, den er für uns am Kreuz geopfert hat, so wie Jesus auch es in Lukas 22, Vers 19 sagt. Und er nahm das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ja, der Kelch, von dem wir trinken, der symbolisiert das Blut Christi, das er für dich und für mich vergossen hat. Und auch in Lukas 22, Vers 20 lesen wir, desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Wir verstehen die Bibel so, dass es Symbole sind, wie Daniel schon gesagt hat, weil Jesus ihm zu seinen Lebzeiten Brot und Wein uns gegeben hat und seinem Leib noch nicht geopfert war. Deshalb sind es Zeichen, mit denen wir uns immer wieder erinnern sollen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Des Weiteren haben wir auch die Freiheit, statt Wein Traubensaft zu nehmen, weil in der Bibel vom Gewächs des Weinstocks die Rede ist. Jesus sagte in Markus 14, Vers 25, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks, bis an den Tag, an dem ich es aufs Neue davon trinke, im Reich Gottes. Und wir haben uns eben vor einigen Jahren in unserer Gemeinde auch dafür entschieden, Traubensaft statt Wein zu verwenden, aus Rücksichtnahme auf Geschwister, die Alkoholprobleme haben und hatten. Persönlich bin ich froh darüber, dass Jesus uns die Zeichen seiner Liebe im Abendmahl gegeben hat, weil wir Menschen dazu neigen, auch Dinge zu vergessen oder aus dem Blick zu verlieren. Es, wie gesagt, sind Symbole, die uns daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Wir wollen hier dann auch das Abendmahl zusammen feiern. Wir wollen auch das mal etwas anders machen als in der Vergangenheit, sondern wir wollen uns in kleinen Gruppen zusammenfinden. Es wäre schön, wenn hier im Raum sich die aufstehen würdet, wenn es gehen würde, dass wir 5 Gruppen bilden würden und auch da nochmal den Gemeinschaftscharakter auszudrücken, wir gehören zusammen. Wir wollen das Brot nehmen, wir wollen den Kelch weiterreichen und an dieser Stelle einfach auch den anderen zusprechen. Christi Leib für dich gegeben. Es ist keine Formel, nichts Magisches. Aber einfach nochmal ein Wort den anderen zu sagen. Vielleicht auch ein Bibelwort den anderen zu sagen. Ein gutes Wort den anderen zu sagen. Und sich auch daran zu freuen, dass ich jetzt mit anderen zusammen dieses Mahl feiern kann. Und bevor ich jetzt mir das tun, möchte ich auch nochmal die Einsetzungsworte lesen aus 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26. Dort lesen wir, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut so oft, ihr trinkt zu meinem Gedächtnis. Lasst uns aufstehen und für Brot und Kelch danken. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute das Thema Abendmahl haben durften. Aber dass das Thema Abendmahl mehr ist, als dass wir einen Ritus feiern oder weil es einfach so schön ist oder weil es dazugehört, sondern weil wir uns daran erinnern wollen, was du für uns getan hast. Gott ist Mensch geworden, hat gelebt und ist für uns am Kreuz gestorben. Du hast dich vollkommen für uns hingegeben. Du hast dich vollkommen für uns geopfert. Dein Leib am Kreuz und dein Blut ist für uns geflossen. Und Herr, wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern, da wollen wir uns bewusst machen, wie groß und unendlich deine Liebe zu uns Menschen ist. Dass du alles getan hast, damit wir versöhnt sind mit dem lebendigen Gott. Aber auch, dass Versöhnung untereinander möglich ist, weil du es uns vorgelebt hast, weil du die Versöhnung, die Liebe in Person bist. Und so bitten wir dich, dass du dieses Brot segnest und diesen Kelch an uns. Amen.